Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 3. Und wir wollen uns heute nur mit einem einzigen Vers beschäftigen, mit dem 14. Vers aus dem letzten der Sendschreiben des Herrn Jesu an die Gemeinden. Und das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Überschrieben habe ich dieses Studium des Sendschreibens mit dem Thema der Fluch des Reichtums. Der Fluch des Reichtums. Und wie gesagt, heute wollen wir gemeinsam uns das überlegen, wie Jesus sich in dieser Gemeinde in Laodicea vorstellt. Wir sagten in den vorhergehenden Betrachtungen oder Predigten, dass die Selbstvorstellung des Herrn Jesus den Gemeinden gegenüber immer etwas anders ist. Ja, das heißt, nie stellt sich Jesus in derselben Art und Weise vor den verschiedenen Gemeinden, 7 Gemeinden. Und wir sagten auch, dass die Selbstvorstellung Jesu immer in die Situation der Gemeinde hineinspricht. Das heißt, das, was Jesus über sich sagt, verrät, was die Gemeinde am nötigsten braucht. Ja, was sie als allererstes verstehen muss in ihrer Lage. So lasst uns gemeinsam den 14. Vers deshalb einmal lesen. Jesus sagt und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Soweit unser Text. Das ist also, wie Jesus sich der Gemeinde in Laodicea vorstellt. Und wir fragen uns, okay, was ist es, was die Gemeinde in Laodicea lebend in ihrem Selbstbetrug oder im Betrug des Reichtums, wie wir letzten Sonntag das gesagt haben, was ist es, was sie hören musste? Was ist es, was sie als allererstes verstehen musste über Jesus? Nun, wir sehen in unserem Text, dass Jesus sich in einer vierfachen Weise vorstellt. Erstens sagt er ist der Amen. Zweitens sagt Jesus, er ist der treue Zeuge. Drittens sagt Jesus, er ist der wahrhaftige Zeuge. Und viertens sagt Jesus, er ist der Ursprung oder Quelle der Schöpfung Gottes. So, wir wollen uns heute Morgen, wie gesagt, mit dieser außergewöhnlichen Vorstellung des Herrn Jesus uns beschäftigen. Und hier geht es, wir verstehen das, hier geht es um eine sehr, sehr wichtige Realität, die nicht nur die Gemeinde in Laodicea betrifft. Zunächst einmal ja, die Gemeinde in Laodicea, aber es betrifft eigentlich auch diese wunderbare, herrliche, wichtige Realität, betrifft einen jeden Christen, ja, besonders einen solchen, der seine Priorität nicht in Jesus Christus hat. Zunächst einmal will ich etwas zu dem Amen etwas sagen. Wenn wir den 14. Vers lesen, ich weiß nicht, wie das in euren Übersetzungen steht, ich habe eben aus der Luther-Übersetzung zitiert, es fällt uns etwas auf. Es fällt uns auf, dass Jesus nicht sagt, er sagt nicht, ich bin das Amen, ja, sondern der Amen, Amen. Ihr Lieben, das ist kein schlechtes Deutsch, sondern ein Hinweis, wie gesagt, auf diese bestimmte Wahrheit, die uns ganz bewusst sein muss. Amen ist einer der vielen Namen des Herrn Jesus. Und deshalb übersetzt zum Beispiel die Luther und auch die Elberfelder, das sagt, der Amen heißt. Das ist sein Name. Das ist genau, was gemeint ist. Das ist einer der 935 Titel und Namen des Herrn Jesus in der Heiligen Schrift. Amen. Nun, das Wort Amen Interessanterweise ist kein griechisches Wort. Es wurde als ein zunächst einmal liturgisches Wort direkt aus dem Hebräischen übernommen und nicht übersetzt. Das heißt, in jeder anderen Sprache dieser Welt ist ein Amen ein Amen. Ob es nun im Deutschen ist, ob es nun in der englischen Sprache ist, im Russischen, im Urdu, im Mandarin, Amen ist ein Amen. In englischen Bibeln wird manchmal dieses Wort Amen oder oft eigentlich dieses Wort Amen übersetzt mit verily, oder in den deutschen Übersetzungen wird das Wort wahrlich gebraucht. Aber es hat diese Worte wahrlich oder verily hat nicht die Bedeutung und auch nicht die Aussage des Amen. Und deshalb ist es auch, wenn wir unsere Gebete abschließen. Was sagen wir? Sagen wir wahrlich? So ist es. Nein, wir sagen Amen. So überlegen wir weiter, was es eigentlich bedeutete, dass das, oder was es bedeutet, das ist immer noch die Realität heute, dass dieses Wort aus dem Hebräischen kommt, ja, und dass der Name Jesu eben auch einer der vielen Namen Jesu Amen ist. Das ist faszinierend. Ihr Lieben, in einer gewissen Weise, und ich denke, man kann das wirklich so sagen, wird in jedem Gottesdienst der Gemeinde des Herrn Jesu dieser Welt mit einem Amen bestätigt, dass die Wurzel des Heils, dass die Wurzel der Rechtfertigung, der Erlösung zurückgeht auf das Volk Israel und wie wir sehen werden, auf Jesus Christus von Nazareth, dessen Name Amen ist. Jesus selbst sagt unmissverständlich in Johannes 4:22, er sagt, das Heil ist aus den Juden. So, und mit einem jeden Amen im Gottesdienst bestätigt ein Christ bewusst, oft unbewusst, diese bedeutende Realität, der niemand entfliehen kann und wird. Sie bestätigen, dass das Heil aus Gott kommt, aber jüdische Wurzeln hat. Dass Gott eben dieses Volk der Juden erwählt hat für sich selbst. Es ist durch dieses Volk, dass der souveräne Gott alle Nationen dieser Welt in und durch Jesus Christus, der wo geboren wurde? In Moskau? In Bonn? Nein, in Bethlehem. Und das ist nicht Palästina, das ist Israel. Und er war nicht ein palästinensischer Mann, er war ein jüdischer Mann. Und wer immer diese Realität verschweigt oder nicht weiß, der weiß auch nicht, was der volle Ratschluss Gottes wirklich bedeutet, wenn es heißt, das Heil ist aus den Juden. Und es ist leider so, dass in sehr vielen Gemeinden heute man eher um das Musikprogramm bemüht ist, als um den vollen Ratschluss Gottes, dass man ihn kennt, dass man den Ratschluss Gottes kennt. Und leider ist es auch so, dass man heute in den Gemeinden das Amen zu leichtfertig sagt, ohne bewusst hinzuhören, was eigentlich gesagt wird. Und man sagt es auch zu leichtfertig, weil man diese Realität nicht versteht, dass einer der Namen des wunderbaren Herrn und Heilers Jesus Christus Amen ist. Nun, was bedeutete es, wenn eine jüdische Person Amen sagte? Manche Bibellehrer meinen, dass das Amen nur meint, dass man etwas bestätigt, eine Aussage, die man gehört hat, bestätigt. In dem Sinne, es ist so, ja? Es ist so, wie ich das gehört habe. Sie meinen, dass das Amen schlicht und einfach, wie gesagt, eine Bestätigung, eine Aussage ist. Und das ist schon richtig, dass es eine Bestätigung gewesen ist, wenn man aus dem Munde eines Hebräers das Amen gehört hat, aber es war weit mehr als das. Erstens, und ich möchte ja an dieser Stelle das weitergeben, was die jüdischen Gelehrten oder Rabbis geschrieben und gesagt haben zu Amen. Erstens, mit einem Amen bestätigte ein jüdischer Mensch, eine jüdische Person, dass das von ihm gehörte, ob es nun das Gesetz war des Alten Testaments, ob es nun der Segen war oder ein Psalm. Mit einem Amen bestätigte eine jüdische Person, dass das Gehörte etwas Wahrhaftiges und Unbestreitbares ist. Erstens. Zweitens, er bestätigte ohne Kompromisse, ohne Abstriche zu machen, dass das, was gesagt wurde, unumstößlich ist. Er bestätigte ebenso drittens, dass das, was gesagt wurde, bestimmt und fraglos gewesen ist. Amen war deshalb ein Wort im Hebräischen, das von einer sehr, sehr, sehr starken Bekräftigung sprach. Wahrhaftig, unbestreitbar, unumstößlich, bestimmt, fraglos, alle diese Adverbe weisen worauf hin? Auf das Wort Gottes, das ist es. Das Wort Gottes ist wahrhaftig, unumstößlich, unbestreitbar, bestimmt, fraglos, fraglos. Genau das Gleiche gilt auch für Jesus, der ja das Wort Gottes ist, der Heiligen Schrift nach. Wahrhaftig, unbestreitbar, unumstößlich, bestimmt, fraglos. Von was anderem können wir so etwas behaupten in dieser Welt, in dieser Zeitlichkeit? Das ist wahrhaftig, das ist unbestreitbar und so weiter ist. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, wo alles relativiert wird. Alles. Jesus Christus kann man nicht relativieren. Und überlegen wir einmal, welch ein wunderbares Bild uns hier eigentlich weitergegeben wird, ja, in dem Nachdenken darüber, was Amen jetzt für eine hebräische Person bedeutet hat. Ihr Lieben, wann immer das Gesetz gelesen wurde oder ein Psalm oder ein Segen ausgesprochen wurde und eine jüdische Person nach dem Hören des Gesetzes Amen gesagt hat, ihr Lieben, wenn der Name des Herrn Jesu oder einer der Namen des Herrn Jesu Amen ist, dann bedeutet es, dass eine jüdische Person nach dem Hören des Gesetzes unbewusst bezeugt hat, dass das ganze Gesetz des Alten Testaments, dass das ganze Wort Gottes eigentlich auf Jesus Christus weist, der Amen ist, dessen Name Amen ist. Hier gehen wir einen Schritt weiter. Jesus selbst gebraucht das Wort Amen in einer nie vorhergesehenen Weise, sagen uns die Bibellehrer, zum Beispiel Keil und Delitzsch, die das Alte Testament kommentiert haben. Jesus stellt in den Evangelien das Wort Amen oft am Anfang seiner Aussage statt am Ende. Interessant. Nicht nur das. Und das wisst ihr auch, wenn ihr die Bibel liest. Jesus gebraucht sehr oft das zweifache Amen in der Heiligen Schrift, das heißt in den Evangelien. Warum gebraucht er das? Er gebraucht es, um seine Aussage besonders zu unterstreichen, besonders relevant zu machen für die, die es hören. Ich möchte das erste Amen, Amen, das doppelte Amen vorlesen aus Johannes 1, 51. Und hier spricht Jesus zu Nathanael zunächst einmal, aber er meint eigentlich seine anwesenden Nachfolger. Und er sprach zu ihm, Nathanael, und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch und nicht dir. Und das betrifft uns auch eigentlich in einer gewissen Weise, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. So, das Amen, Amen das doppelte Amen des Herrn Jesu, haben wir insgesamt 25 Mal in den Evangelien. Und wir finden dieses doppelte Amen, Amen eigentlich nur in dem Bericht des Johannes. Das ist auch interessant. So, warum das so ist, warum der Apostel Johannes, warum der Jünger Johannes das so festhält in seinem Bericht, ihr Lieben, das weiß ich auch nicht genau, aber ich vermute einmal, dass die unregenerierten Menschen der damaligen Zeit genau dasselbe Problem hatten wie die unregenerierten Menschen heute. Sie nahmen es zur Vergangenheit mit der Wahrheit nicht so genau. Und heute ist es genauso. Und Jesus selbst sagt, dass der Vater eines jeden untergenerierten Menschen der Vater der Lüge ist. Und das bedeutet, dass der natürliche Mensch eher der Lüge zugeneigt ist als der Wahrheit. Und wenn Salomo in seiner Weisheit sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, dann bedeutet es, dass die Lüge schon immer für den natürlichen, normalen, fleischlichen Menschen etwas gewesen ist, was ihm viel näher steht als die Wahrheit. Aber ihr Lieben, das darf uns nicht stören als Menschen, die zu Jesus gehören. Wir gehören nicht zum Vater der Lüge. Wir gehören zu Jesus Christus, der die Wahrheit ist. Als regenerierte Menschen stehen wir im Licht. Wir verstehen, dass alles, was Jesus sagt, alles, was das Wort Gottes sagt, in diese Kategorie eigentlich Amen, Amen hineinkommt, hineinpasst. Es ist absolut und unerschütterlich wahr, es ist richtig. Das ist die objektive Wahrheit, die für einen jeden Menschen, der die objektive Wahrheit ist, der je gelebt hat, der je leben wird. Johann Sebastian Bach, er hat es sehr schön in einer seiner Kantaten, die er 1724 geschrieben hat, ausformuliert. Die Kantate heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Amen, Amen, ich sage euch. Und folgendes hat er es ausformuliert in einer Strophe. Gott macht es nicht gleich wie die Welt, die viel verspricht und wenig hält. Denn was Gott zusagt, das muss geschehen, dass man daran kann seine Lust und Freude sehen, natürlich als Kind Gottes. Wir wissen genau, wie wir das Wort Gottes einzuordnen haben. Und das ist das Erste, was uns bedeutend werden muss, nachdenkend über den Namen Amen in der Selbstdarstellung Jesu. Wir haben hier in der Bibel mit einem Wort zu tun, das bestimmt, das fraglos, das unumstößlich, unbewegbar ist. Wir haben hier in der Aussage des Herrn Jesus mit der objektiven Wahrheit zu tun, die keine Autorität dieser Welt noch der unsichtbaren Welt, der Geisterwelt in Frage stellen kann. Es ist das Wort Gottes. Und als solches, als die objektive Wahrheit, stellt es uns als Menschen in Frage. Mensch ist nicht Gott. Engel sind nicht Gott. Satan ist nicht Gott, auch wenn er als Gott dieser Welt, die sowieso vergeht, bezeichnet wird. Aber Jesus ist Gott, ihr Lieben. Das, was er sagt, das bleibt bestehen. Nun ja, wir hören das, wir hören diese Realität, wir hören von dieser Wahrheit. Und wir denken uns, das hat die Gemeinde in Laodicea doch bestimmt gewusst und geglaubt, dass Jesus eben das ist. Gott. Ihr Lieben, es kann schon sein, dass Sie mit Ihrem Verstand das geglaubt haben und auch möglicherweise mit Ihrem Mund bekannt haben. Aber lebend in der Bequemlichkeit, in der Schwelgerei des Reichtums, bewiesen sie durch ihr praktisches Leben, dass ihr Glaube nicht ins Leben gegriffen hat. Ja? Und was das bedeutet, das wissen wir auch, weil wir den Jakobusbrief kennen. Es war kein rettender Glaube, den sie hatten. Mit ihrem Mund haben sie Jesus bekannt. Mit ihrem Mund haben sie behauptet, dass sie Jesus kennen und an ihn glauben. Wahrscheinlich ebenso wie Satan es auch tut. Er glaubt an Jesus, er glaubt es. Aber mit ihrem praktischen Leben haben sie es bewiesen, dass sie im Grunde genommen praktizierende Jesus-Verneiner sind. Aber da ist noch mehr zu erkennen in dem Gebrauch des Amen an dieser Stelle. Und hier haben wir wieder einen wunderbaren Bezug zu dem Alten Testament. Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann finden wir im Buche des Propheten Jesaja folgende Aussage über Gott, den Vater. Jesaja 65, Vers 15 und Vers 16. Es wird folgendes gesagt: Seine Knechte aber wird Gott mit einem anderen Namen benennen. Kommt uns das bekannt vor? Seine Knechte wird Gott mit einem anderen, neuen Namen benennen. Wir haben das studiert, ich denke vor 2 Sonntagen oder 3. Sodass wer sich im Lande segnet, sagt das Wort, sich bei dem Gott der Treue segnet. So, das Wort für Treue an dieser Stelle ist das Wort Amen. Ich lese das, wie es eigentlich heißen sollte, sodass wer sich im Lande segnet, sich bei dem Gott des Amen segnet oder segnen wird. Und wer im Lande schwört, bei dem Gott des Amen schwört, denn die früheren Dinge oder Drangsale werden vergessen und von meinen Augen verborgen sein. So ist es faszinierend zu sehen, dass Gott selbst in Jesaja sich als Gott des Amen vorstellt und an unserer Stelle Jesus als der Sohn Gottes und zweite Person der Dreieinigkeit sagt, mein Name ist Amen. So die Verbindung zum Alten Testament ist unmissverständlich. Und es ist von daher anzunehmen, das ist, was ich annehme, ich weiß es nicht, ob es wahr ist, dass die angeschriebene Gemeinde in Laodicea hauptsächlich aus Judenchristen bestanden hat, die eben diese Aussagen des Alten Testaments kannten, ja, die ganz genau verstanden haben, was es denn wirklich bedeutet, wenn Jesus sagt, mein Name ist Amen. Nun, die anderen zwei Namen und Titel in der Selbstdarstellung Jesu sind sehr eng mit dem verbunden, was wir gemeinsam eben herausgefunden haben, nachdenkend über Amen. Ich werde die nächsten zwei Namen Jesu, der treue Zeuge, der wahrhaftige Zeuge, also zusammen behandeln. Ich denke, es fällt uns nicht schwer zu sehen, dass Jesus der treue und wahrhaftige Zeuge tatsächlich ist, der treue und wahrhaftige Zeuge seines Vaters. Ist. Jesus selbst sagt im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, manifestiert oder bekundet. Ein Zeuge tut das, er bekundet etwas, er manifestiert etwas, er offenbart etwas. Nun, wir wissen, dass in der Bibel ein Name für das Wesen einer Person steht, so das ist es, was Jesus also getan hat, warum er unter anderem auch gekommen ist auf diese Erde. Er hat Gott, den Vater, in seinem Reden, in seinem Lehren, in seinem praktischen Leben so präzise, so treu bezeugt, so wie keiner vor ihm es tun konnte und keiner nach ihm es getan hat. Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge seines Vaters im Himmel. Ihr Lieben, Menschen heute reden allerhand über Gott. Sie meinen und sie fühlen, dass Gott so und so sein muss, dass Gott dies und jenes tun muss und dass er dies nicht tun kann, weil er doch ein Gott der Liebe ist. Und oft ist es, dass diese Menschen, die nach ihrem Gefühl Gott bestimmen, kaum in ihrem Reden über Gott auf Jesus Christus Bezug nehmen und das, was Jesus über Gott sagt. So, sie basieren ihr Verständnis über Gott auf das, was sie denken, was sie fühlen und nicht auf das, was Jesus sagt oder was die Heilige Schrift, das Wort Gottes, sagt. Und das ist unzureichend, das ist nicht richtig. Wir müssen schon, wenn wir etwas Wahres, Handfestes über Gott wissen wollen, Jesus zuhören, dem Worte Gottes zuhören. Johannes 12, Vers 49, hier sagt Jesus, denn ich habe nicht von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Johannes 17, Vers 8, Jesus sagt seinen Zuhörern, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, das habe ich euch kundgetan. Jesus ist das, deshalb der treue und wahrhaftige Zeuge. Aber wir erkennen in diesem Namen Jesu unweigerlich auch einen sehr bedeutenden Hinweis auf das Alte Testament. Ja? Achten wir, dass Jesus nicht sagt, dass er ein treuer Zeuge ist, ein wahrhaftiger. Er sagt, er ist der. Hier ist von einem bestimmten Zeugen die Rede, von dem das Alte Testament spricht. Und wir finden das in 5. Mose, wenn Folgendes gesagt wird. Gott spricht, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, wie Mose es war, aus ihren Brüdern erwecken und mein Wort in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge, auf den unmissverständlich das Alte Testament hinweist. Und wir sagen, naja, wenn das die Realität ist, wenn das die Wahrheit ist, wenn der Name Jesu Amen ist, dann ist alles, was Jesus je gesagt hat über die Zeitlichkeit und die Ewigkeit, über die Erde und über den Himmel, das ist absolut unerschütterlich wahr. Aber ihr Lieben, achten wir darauf, dass in diesem Sendschreiben das nicht so allgemein gesagt wird, obwohl das genau das Verständnis ist. Es ist gut, dass wir das verstehen, ja, dass das, was Jesus sagt, absolut und unerschütterlich wahr ist für die Zeitlichkeit und die Ewigkeit. Aber wir müssen erkennen, dass diese hier genannten Namen und Titel Jesu im Zusammenhang mit seiner Beurteilung über die Gemeinde in Laodicea stehen, zunächst einmal. So, hier wird es ganz praktisch. So, was bedeutet es, dass das, was Jesus über die Gemeinde sagt, dass das die absolute Wahrheit ist? Ihr Lieben, es bedeutet schlicht und einfach, dass nicht das, was die Christen in Laodicea über sich selbst geglaubt oder gesagt haben, wirklich von Bedeutung ist. Es bedeutet, dass nicht das, was andere Gemeinden über diese Gemeinde in Laodicea sagten und fühlten, von Bedeutung ist. Das ist von Bedeutung, was Jesus über diese Gemeinde sagt. Und in diesem Sendschreiben ist uns ja ein sehr starker Kontrast gegeben. Ja, wir wissen das. So, wie haben sich die Laodicea selbst beurteilt? Was haben sie von sich selbst gesagt? Steht geschrieben. Jesus sagt, du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss und bedarf nichts. So, und jetzt kommt der Kontrast. Ja, das, was Jesus über diese Gemeinde sagt. Und das ist wahr, unerschütterlich, unbeweglich. Das ist die Wahrheit. Jesus sagt, du weißt nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Das ist ein sehr starker Kontrast, der dem Leser vor die Augen gestellt wird an dieser Stelle. Und der Hinweis für den Zuhörer dieses Sendschreibens, zu denen wir ja auch gehören, nicht wahr? Der Hinweis ist dieser. Höre auf das, was Jesus sagt. Verlass dich nicht auf dein Gefühl. Verlass dich nicht darauf, was andere über dich denken oder sagen. Wir müssen wissen, was Jesus über uns sagt. Das ist bedeutend. Und es ist so, und wir lesen in diesem Sendschreiben an Laodicea, dass Jesus über die Gläubigen Laodicea nichts Positives zu sagen hatte. Wir finden kein einziges positives Wort des Herrn Jesus für diese Gemeinde. Alle anderen Gemeinden, die haben irgendetwas Positives. Ja, Jesus hat sie kritisiert an manchen Stellen, manchmal sehr, sehr scharf, aber er findet immer noch etwas Positives und erwähnt das in den Sendschreiben, nicht hier in Laodicea. Der Wohlstand hat dieser Gemeinde in Laodicea nicht gut getan. Nun ganz kurz will ich auf den vierten Namen oder Titel des sich hier vorstellenden Jesus Christus hinweisen. Jesus sagt und zitiert, ich zitiere hier die Luther-Übersetzung, das sagt, der Anfang der Kreatur ist, in meiner Luther-Übersetzung steht das etwas anders, aber hören wir genau hin, wie es gesagt wird. Das wird gesagt, das sagt, der Anfang der Kreatur Gottes ist. Manche hören diese Stelle und sagen, aha, hier haben wir es. Jesus selbst bezeugt, dass er ein geschaffenes Wesen ist, schließlich ist er der Anfang der Kreatur Gottes. Die Zeugen Jehovas verbleiben in dieser Irrlehre und leider ist es auch so, dass viele frei evangelische Gemeinden heute, die Evangelikalen, genau in diese Richtung gehen. Unbewusst bezeugen sie genau diese Wahrheit, diese verderbliche Lehre, ist keine Wahrheit. Verderbliche Lehre, falsche Lehre, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist. Wie kommt das? Und ihr Lieben, das kommt daher, weil man, ich habe das schon erwähnt, man eher Konzertgottesdienste hat, die zugerichtet sind auf Besucher und man sich kaum mit dem Alten Testament beschäftigt, man kaum das Neue Testament, man kennt das Wort Gottes nicht, man weiß nicht, was das Wort Gottes sagt. Hauptsache, man fühlt sich gut. Ja? Hauptsache, die Musik ist gut. Nein, es ist nicht die Hauptsache. Nicht, dass ich etwas gegen die Musik habe. Ich freue mich, wenn wir eine wunderschöne Musik haben im Gottesdienst, die uns auf Jesus hin, Christus hinweist, die uns zu Jesus bringt. Aber wenn die Musik uns vom Wort Gottes weckt, sie, das ist nicht gut. 2018 ist ein Artikel erschienen, also ganz frisch, gerade mal ein Jahr alt. Dieser Artikel wurde geschrieben nach einer Umfrage unter den evangelikalen Gemeinden in Nordamerikas. Und dieser Artikel wurde folgend überschrieben, hört mal genau hin. Ich habe das aus dem Englischen übersetzt. Es heißt, die Evangelikalen bekommen ein F, das heißt durchgefallen, in ihrem Glauben über die Dreieinigkeit. So, in dieser Umfrage wurden 8 Fragen gestellt im Zusammenhang mit der wahren Natur Jesu Christi, dass er Gott ist. Und es wird gesagt, dass nur 1/3 der Befragten, und das wurden nur Menschen gefragt, die zu einer Kirche, zu einer Gemeinde gehen, 1/3 der Befragten wussten die richtigen Antworten, 2/3 nicht. Sehr viele in der modernen Gemeinde heute glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Und dieses klassische Glaubensbekenntnis, dass Jesus Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott ist vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen und mit dem Vater eins. Wer kennt das heute noch? Stattdessen wiederholt man ja diese Lieder, die modernen Lieder, wie ein Mantra. 100.000 Mal, bis es einem übel wird. Anstatt die Wahrheit zu kennen, dass Jesus tatsächlich Gott ist, dass das, was er sagt, bedeutend ist und nicht, was wir 100.000 Mal wiederholen, manchmal in diesen sinnentleerten Liedern. Manchmal, nicht immer. Manche modernen, die sind außerordentlich gut. So, es geht in einer modernen Gemeinde oft nicht um die Wahrheit, die man kennen muss. Es geht um das Gefühl, das man haben will. So, wie beurteilt Jesus solche Gemeinden und solche oberflächliche Christen mit ihrem flachen Glauben? Oh, wir brauchen nur das Entschreiben der Gemeinde zu Laodicea zu lesen. Dann wissen wir es. Und ihr Lieben, diesen Irrtum, diese falsche Lehre, dass hier in diesem Vers von Jesus als einem geschaffenen Wesen die Rede ist, man kann den sehr leicht vom Tisch wischen, wenn man einfach die Worte studiert, die hier gebraucht werden. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, dass hier von dem Ursprung oder Quelle der Schöpfung, der ganzen Schöpfung Gottes, die Rede ist. Und was ist der Ursprung, was ist die Quelle aller Schöpfung? Es ist doch Gott selbst. In anderen Worten wird hier gesagt, dass Jesus Christus als die zweite Person der Dreieinigkeit schon immer Gott war und deshalb für die Schöpfung auch verantwortlich ist. Ja, selbst in seiner Fleischwerdung, und wir wissen das doch auch, hat Jesus seine Göttlichkeit nicht vollkommen abgelegt. Er hat manche Eigenschaften der Göttlichkeit abgelegt. So war er hungrig, so war er durstig zum Beispiel, er hat geschlafen. Aber auf der anderen Seite sehen wir unmissverständlich die göttliche Herrlichkeit in den Wundern, die Jesus tut. Zum Beispiel in der Auferweckung der Toten. Lazarus, er hat schon nicht sehr gut gerochen, ihr Lieben, nach 3 Tagen. Und Jesus weckt ihn auf. Wie kann er das tun? Weil er Gott ist. Und es ist sehr gut möglich, ihr Lieben, dass diese falsche Lehre über Jesus Christus, dass er ein geschaffenes Wesen ist, die Gemeinde in Laodicea geplagt hat. Ja, und deshalb in dieser Gemeinde auch unregenerierte Christen produziert wurden, die nur ihre Hand gehoben haben und sagen, ich nehme Jesus als mein Heiland an, aber die nie Buße getan haben für ihre Sünden, die es nie erlebt haben, was es bedeutet, dass man regeneriert wird durch den Heiligen Geist und dass man eine Kreatur ist. Man ist dem Namen nach ein Christ, aber nicht dem Wesen nach. Was bedeutet das? Glaub mir, nichts Gutes, nichts Gutes. Woher hat denn ein unregenerierter Mensch die Kraft, so zu leben, wie Jesus ihm sagt, dass er leben soll? Welche Gerechtigkeit hat denn vorzuweisen der unregenerierte Mensch vor Gott, wenn nicht seine eigene Gerechtigkeit, die er mit allen Mitteln versucht herzustellen? Ihr Lieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir Buße tun, wenn wir zu Jesus kommen, mit welcher Gerechtigkeit werden wir überkleidet? Mit der Gerechtigkeit Jesu, die er erwirkt hat am Kreuz auf Golgatha. Nie und nimmer wird unsere Gerechtigkeit der Gerechtigkeit entsprechen können, die Jesus vollbracht hat. Und ich brauche diese Gerechtigkeit. Ich muss diese Gerechtigkeit haben. Alles andere ist Müll. So, dieselbe falsche Lehre, wir wissen das, dass Jesus als Gott verneint plagte auch die Gemeinde in Kolossea. Ja, und wir wissen, dass diese beiden Gemeinden sehr eng zusammen waren. Sie waren nur 17 Kilometer voneinander entfernt. Und wir wissen auch, dass im Kolosserbrief der Apostel Paulus mit einer der stärksten Verteidigungen der göttlichen Göttlichkeit Jesu uns gibt, in Kapitel 1. So, lasst uns zusammenfassen, die Zeit ist vorangeschritten. Was ist es also, was die Gemeinde in Laodicea verstehen musste, hörend diesen vierfachen Namen des Herrn Jesus? Dass Jesus Christus der Amen ist, dass er der Treue, dass er der wahrhaftige Zeuge ist, dass er als Gott auch Ursprung der Schöpfung, der ganzen Schöpfung ist. So, das Erste und das Wichtigste, was sie verstehen mussten, ist, dass Jesus Gott ist. Sie mussten verstehen, dass sie Buße tun müssen für ihre Sünden, dass sie zu diesem Jesus mit ihren Sünden kommen müssen, dass sie vor ihm sich beugen müssen und ihn als ihren Herrn und Heiland annehmen. Sie müssen verstehen, dass das, was danach geschieht, etwas Übernatürliches ist. Ja, die Regeneration, die Wiedergeburt ist etwas, was Gott wirkt. Und dann mussten sie auch verstehen, dass diese Dinge, die in der Heiligen Schrift gesagt werden, weil es das unbewegte, wahrhaftige Wort Gottes ist, sie sind wahr. So, wenn die Heilige Schrift sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass unsere Sünden vergeben sind, weil das Wort es sagt. Was bedeutet es, dass das Wort sagt, ich bereite für euch eine Heimat und ich komme euch abzuholen? Genau das bedeutet es. Fühle ich danach? Nein, aber ich weiß, dass es die Wahrheit ist, weil Jesus es selbst sagt. Und so können wir weitermachen. Wir müssen glauben, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen glauben und dem vertrauen, was Jesus sagt, als das Wort Gottes. Und dann muss dieser lebendige Glaube, ihr Lieben, greifen in das praktische Leben, wo wir sagen, meine Priorität ist nicht der Reichtum dieser Welt, ist nicht ein neues Auto, nicht ein neues Haus. Meine Priorität ist Jesus Christus. Ich denke, Johann Sebastian Bach hat es wunderbar gedichtet und ausformuliert in dem Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Gott macht es nicht gleich wie die Welt, die viel verspricht, und wenig hält. Wie wahr ist das? Wenn Jesus Christus, denn das, was er Jesus Christus zusagt, muss geschehen. Ihr Lieben, nicht möglicherweise, es muss geschehen. Johann Sebastian Bach wusste das. Dass man daran kann seine Lust und Freude sehen. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Segensgebet. Die Zeit ist vorangerückt. Wir erheben uns zum Gebet. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, wie gut haben wir es, weil wir zu dir gehören. Wie gut ist es, Herr Jesus Christus, dass wir wissen dürfen, was du sagst als der treue und wahrhaftige Zeuge. Und Herr, bewahre uns, dass diese Beurteilung, die du über Laodicea machst, dass es auf uns auch für uns zustimmt. Wir wollen das nicht. Wir wollen dich nur noch mehr lieben, Herr Jesus Christus. Wir wollen dir treuer nachfolgen, gebrauche du uns. Wir danken dir, Heiland, dass du es gut mit uns meinst. Wir beugen uns unter deine Herrschaft. Und nun beugen wir uns auch ganz bewusst unter deinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dir sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.